Ja, ihr Lieben, wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 8 bis 10. Hebräer 11, die Verse 8 bis 10. Da lesen wir Folgendes. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Nun, das 11. Kapitel des Hebräerbriefes, in dem hier unsere Verse stehen, stellt uns eine lange Reihe von Männern und Frauen des Alten Testaments vor, die uns zeigen, was Glauben heißt. Und aus dieser langen Reihe wollen wir uns heute den Abraham mal vor Augen führen. Er ist ja nach der Heiligen Schrift der Vater aller Gläubigen. Der Apostel Paulus sagt uns dazu im Brief an die Galater, Kapitel 3, die Verse 6 bis 9. Gleich wie Abraham hat Gott geglaubt und es ist ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. So erkennt ihr ja, dass die des Glaubens sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigt sie dem Abraham: In dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Also werden nun die des Glaubens sind gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Die Heilige Schrift stellt mit diesen Worten den Glauben Abrahams als die Gestalt dar, unter der wir vor Gott gerechtfertigt sind und zugleich seine Kinder und damit Gottes Volk sind. Diese Gerechtigkeit haben wir aus dem Grund des Evangeliums, wo wir wissen dürfen, dass uns Gott die Gerechtigkeit seines lieben Sohnes, unseren Herrn Jesus Christus, vollumfänglich zurechnet, bei all unserer Unwürdigkeit, Sündhaftigkeit und von Natur aus Gottlosigkeit, die in uns ist. Das ist ein hohes Gut, eine frohe Botschaft, die wir im Evangelium haben dürfen. Und deshalb ist es auch für uns nützlich, dass auch wir uns mit dem Glauben Abrahams beschäftigen und uns selber prüfen, ob wir auch in demselben Glauben stehen. Nämlich, dass auch wir auf die zukünftige Welt vorausblicken und unser gegenwärtiges Leben als eine Pilgerschaft sehen sollen. Das ist eine Forderung, die durch das Beispiel hier von Abraham gestützt wird. Denn wir erinnern uns, dieser große Patriarch lebte als Fremdling in dem ihm verheißenen Land. Und so werden auch wir zu Erben werden, wenn wir wie Abraham auf die Stadt, die einen festen Grund hat, warten. Ja, und was kann es sich da nur um welche Stadt handeln? Um das himmlische ewige Jerusalem, so wie es uns in Offenbarung Kapitel 21 beschrieben wird. Wunderbar, lest es mal nach. Von daher wollen wir uns heute mal betrachten. Zunächst den Auszug Abrahams, seine Unwissenheit, wohin es ging, seine Stellung als Gast in einem fremden Land und sein Warten und was uns der Verfasser des Hebräerbriefs eigentlich damit sagen will. Nun, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. So lautet hier die erste Aussage unseres Textes. Daran sehen wir, Gehorsam ist stets die erste Folge des Glaubens. Wer Gottes Ansprüche über Sünde und Gnade, über Tod und Leben, über seine unendliche Liebe glaubt, der folgt seinem Ruf und kommt zu ihm. Und wer ihm dann im Glauben anhängt, verspürt auch den Trieb und erhält die Kraft von Gott, in großen und kleinen Dingen seinen Willen zu tun und glaubt dann auch den Zusagen Gottes. Und führen wir sie mal uns doch vor Augen, was Gott dem Abraham zugesagt hat. Wir finden das im 1. Mosebuch Kapitel 12, da die ersten drei Verse. Und der Herr sprach zu Abraham: Gehe aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das sind hier die konkreten Zusagen, die Gott Abraham gab und die ihn dann motivierten, auszuwandern. Ihnen glaubte er und ihretwegen verließ er dann auch seine Heimatstadt Ur in Chaldea und wurde zu einem Nomaden im Land der Kanaiter. Gott nahm ihn damit aus dem Strom der Völker heraus und sonderte damit auch seine Nachkommenschaft ab, um eben mit dieser eine eigene Geschichte zu begründen, nämlich die Geschichte seines Volkes. Und weiter noch, er schuf damit den Raum, in dem sich Gott offenbaren wollte, den Raum auch, in dem der Messias zur Welt kommen sollte, durch den alle Welt aller Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollten. Dabei ist es wesentlich, dem Wort Gottes zu glauben. Das gilt einem jeden von uns heute Morgen. Darum kann es manchmal notwendig sein, zum Beispiel eine gottlose Umgebung zu verlassen. Israel verließ deswegen damals Ägypten. Die Jerusalemer Christengemeinde flüchtete wenige Jahre vor der Zerstörung Jerusalems ins Ostjordanland. Und aus der Geschichte wissen wir, dass Gemeinden und christliche Staaten leider so weit verfallen können, dass für die, die im rechten Glauben stehen und rechtmäßige Gemeinde haben wollen, kein Platz mehr da ist. Das bedeutet für uns, der Glaube verbindet uns zuerst mit Gott und nicht mit den Menschen. Der Glaube ist das unerschütterliche Vertrauen darauf, dass Gott alle seine Zusagen und Verheißungen einmal einlösen wird, wann auch immer das sein mag. Zugleich ist der Glaube das innere Überführtsein der uns durch den Heiligen Geist geschenkten Beweis für die Wirklichkeit der Welt Gottes in unserem Herzen. Dass wir auch diesem Heiligen Geist den Raum in unserem Herzen bei diesen Fragen geben. Denn wie oft haben wir ein ungläubiges Herz, ihr Lieben? Welches Gott nicht glauben will oder kann, wo man vielleicht in Nöten, in Anfechtungen ist. Und dann treibt es uns dazu, dass wir die Dinge lieber selber in die Hand nehmen wollen. Und dann fällt es einem auch manchmal schwer, von sich selbst wegzusehen und den Zusagen unseres Herrn im Evangelium zu glauben. Und dann eben erschwerend kommt hinzu, dass der Teufel uns in Anfechtungen treibt. Und das kann schon zu großen Nöten führen. Doch beherzigt es, ihr Lieben, wenn solche Zeiten kommen, ins Gebet zu gehen und dem Herrn seine Verheißungen vorzulegen und dann im Glauben und Vertrauen auf ihn alleine zu hoffen. Und er wird dann zu seiner Zeit eingreifen und wir dürfen wissen, dass seine Zeit, wenn er eingreift, immer die richtige für uns ist. Auch wenn es manchmal auf Messerschneide steht, aber er wird kommen. Wir haben es in der Vergangenheit oftmals in der Gemeinde und an einzelnen Gliedern der Gemeinde sehen dürfen. Und von daher heißt es in Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine gewisse, wohlgemerkt eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, dass man nicht sieht. An dieser Stelle müssen wir uns das Wörtlein Zuversicht, welches hier steht, genauer betrachten. Im Grundtext, im Griechischen, steht das Wort Verwirklichung. Und es bedeutet im Griechischen die Wirklichkeit. Oder auch anders übersetzt, und das finde ich wunderbar, die Eigentumsurkunde. Als das, was noch nicht greifbaren Dingen Realität und Garantie gibt. Das bedeutet also, der Glaube ist also eine Eigentumsurkunde der erhofften Dinge. Ist das nicht wunderbar für uns, dass wir eine solche Eigentumsurkunde besitzen dürfen? Und die müssen wir nur noch im Glauben und im Vertrauen annehmen. Darum geht es hier, ihr Lieben. Gerade in diesem Vers wird hervorgehoben, dass wir mit Gewissheit einen neuen Blick für die unsichtbare Wirklichkeit Gottes geschenkt bekommen haben. Und gerade das, was für das natürliche Denkvermögen eines unerlösten Menschen widerspruchsvoll, ja unmöglich erscheint, vollzieht sich in unserem Leben. Und somit wird im Glauben uns tatsächlich eine neue Welt erschlossen. Wir erhalten nämlich Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Und gerade das, was für den natürlichen Menschen unfasslich ist, solange er noch außerhalb des Lebens mit Gott steht, wird und ist für uns höchste Realität. Zusammengefasst, die ewige Welt Gottes wird uns in dieser ganz anderen Weise wirklich. Alles das, was uns schon in dieser gegenwärtigen Welt gegeben ist. Es ist schon da. Um das nochmal intensiver zu betrachten, erinnern wir uns doch mal an den Diener des Elisa. Als die feindlichen Heere Dothan eingeschlossen hatten. Der Diener war völlig ratlos und kam zum Propheten und fragt ihn: Wehe, Herr, was wollen wir nun machen? Da antwortete Elisa: Fürchte dich nicht, denn derer, die bei uns sind, sind mehr als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete: Herr, öffne ihm doch die Augen, dass er sieht. Gott öffnete dem Diener die Augen und er sah, da war der Berg rings um Elisa her voll feuriger Rosse und Wagen. Nachzulesen im 2. Buch Könige, Kapitel 6. Nun, Ich hoffe doch, dass uns bei diesen beiden Versen etwas auffällt. Es wird uns hier nämlich nicht berichtet, dass Gott erst in jenem Augenblick seine himmlischen Heere gesandt habe. Diese himmlischen Mächte hatten längst den Propheten umringt, aber sie waren den Augen des Dieners verborgen. Von daher bedurfte es also einer besonderen Öffnung des Blickes, damit auch der Diener diese Wirklichkeit schauen kann, die seinem Herrn, dem Propheten, längst offenbar war. Und so bedeutet Glaube, dass uns in der persönlichen Hinwendung zu Gott die Realität der unsichtbaren Welt erschlossen wird. Auf diese Weise wird dann der Glaube zum Weg, auf dem wir die Erfahrung der Wirklichkeit Gottes machen. Könnte es auch zusammenfassen, es ist ein sich hineinstellen in das Tun Gottes. Und genau das ist es, was uns der Verfasser des Hebräerbriefes hier deutlich machen will. Nun, das Zweite, was den Glauben Abrahams kennzeichnete, war die Unkenntnis im Blick auf das Ziel seines Weges. Dazu ein Beispiel. Wenn wir eine Reise machen wollen, dann informieren wir uns ja in der Regel sehr genau über das Reiseziel. Wir wollen wissen, was uns an diesem Ziel erwartet, damit wir uns darauf einstellen können. Sei es, dass man es über Bücher tut oder dass man es im Internet nachschaut. Das sind ja heute alles Möglichkeiten, die für uns da sind. Abraham hatte allerdings nur die Verheißung Gottes, dass er ihm ein Land zeigen würde. Und er wusste noch nicht einmal, wohin seine Reise ging. Es verhält sich also völlig anders, wenn Gott uns unter seine Führung nimmt. Er gibt uns die Verheißung, die wir in der Schrift lesen können, und sagt uns damit: Vertrau mir, ich werde dich ans Ziel bringen. Wir merken hier, ihr Lieben, Vertrauen und Glauben hören immer zusammen. Untrennbar zusammen. Sicher kann dabei das Ziel unseres Lebens für jeden Einzelnen von uns in irdischer Hinsicht außerordentlich verschieden sein. Den einen führt er zu großem Einfluss, den anderen in das Gefängnis eines totalitären Staates, wo er sein Leben als Unbekannter beendet. Dem einen gibt er Überfluss, den anderen lässt er Mangel leiden. Was ich damit sagen möchte: Wir können uns unsere Lebensziele nicht einfach aussuchen, wie es der gottlose Mensch tut. Gottes Wege mit uns sind in diesem Leben manchmal ganz anders, als wir es uns vorstellen. Aber immer zu unserem Besten. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass wir nicht wissen können, was die Zukunft bringt, sodass unser Leben dadurch nicht komplett planbar ist. Es hängt damit zusammen, dass der Glaube keine wirklichen innerweltlichen Ziele hat, sodass man wüsste, dies und das will ich noch erreichen und in ein paar Jahren bin ich soweit. Das eigentliche Ziel, das Gott uns im Glauben gesteckt hat, ist ein ganz anderes. Es ist die Seligkeit in der neuen Schöpfung. Und die können wir uns wahrlich nicht vorstellen, wie es da sein wird, wenn wir dort eines Tages mal sein werden. Wir wissen aber, wohin wir kommen, wenn wir wie Abraham den Verheißungen Gottes glauben. Und somit kommen wir zu dem Status, den wir hier auf der Welt haben. Wir sind Gäste. Von daher greifen wir doch nochmal das Beispiel von eben auf, wo wir von der Reiseplanung gehört haben. Wenn wir dann unseren Zielort erreicht haben, dann werden wir als Gast in der Regel als willkommen geheißen. Aber wir wissen, wir sind nur eine gewisse Zeit an dem Zielort. Abraham war nach dem Ruf Gottes für den Rest seines Lebens Gast im Lande der Kanaaniter. Und das waren immerhin 100 Jahre. Ich denke, gerne einer von uns hätte 100 Jahre gerne Urlaub, wenn er so alt werden könnte. Aber er konnte nirgendwo sagen, hier bin ich zu Hause. In unserem Predigttext heißt es, dass Abraham ein Fremdling gewesen ist in dem verheißenen Land. Und wir erinnern uns, er lebte als Nomade in Zelten. Nicht mal eine feste Siedlung baute er, einen Hof mit festen Mauern als Wohnort für seine Großfamilie und seine Knechte und Mägde mit Ställen und Scheunen, um all sein Vieh zu versorgen. Nein, das tat er nicht. Und schließlich starb er auch noch im Land seiner Nachkommen. Das ist auch die Sicht der Bibel im Blick auf unsere Existenz. Natürlich müssen auch wir auf dieser Welt ein Zuhause haben. Und Gott sei Dank sind wir nicht auf der Flucht und leben noch in stabilen politischen Verhältnissen. Doch auch keiner von uns weiß, was morgen ist oder was auf uns zukommt. Und das ändert auch nichts an der Tatsache, dass wir in unseren Häusern auch nur für eine begrenzte Zeit wohnen. Der Tod zwingt uns irgendwann zum Auszug. Und diese Einsicht sollte uns dahin führen, dass das Leben von uns hier nur ein vorläufiger Aufenthaltsort ist. Denn wir sind Fremdlinge auf dieser Welt und unser wahres Zuhause ist im Himmel, beim Herrn, worauf wir eine lebendige Hoffnung haben. Das Leben hier ist nicht das Ziel, sondern der Weg dorthin. Und leider ist diese Sicht manchem heute fast vollständig verloren gegangen. Stattdessen denken manche, dass Gott uns das Leben hier doch bitte gelingen lassen möchte. Ein gesundes Familienleben, Erfolg im Beruf, Gesundheit, ein langes Leben und ein problemloses Alter. Das ist nicht immer verwerflich, für solche Dinge zu beten, aber man darf es nicht ins Zentrum setzen. Dann sind wir nämlich so mit dem Irdischen beschäftigt und spannen Gott vor unseren Karren, unsere irdischen Wünsche, dass wir ganz vergessen, dass wir es nur hier mit allem als etwas Vorläufigen zu tun haben. Von daher sind wir also nicht besser dann als die Ungläubigen, wenn wir nur das von Gott erwarten. Gott hat für unser Leben und für den Glauben ein viel, viel größeres Ziel gesteckt als die Sicherung unserer irdischen Existenz. Und das meint auch hier der Verfasser des Hebräerbriefes, wenn er unmittelbar nach unserem Predigttext in Kapitel 11, die Verse 13 bis 16 Folgendes sagt. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Auch Abraham, wir wissen, hat er auf dieser Welt keine Heimat gefunden. Jahrzehntelang lebte er in dem Land der Verheißung. Sein Leben war auf ein höheres Ziel ausgerichtet, nämlich ein Land, das besser ist als das irdische und eine Stadt, die beständiger ist als irdische Wohnorte. Damit war klar, er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dieses Warten auf diese Umsiedlung in die künftige Stadt Gottes kennzeichnete auch den Glauben Abrahams. Und auch von diesem Warten spricht das Neue Testament. Auch wir müssen warten, bis wir zu diesem himmlischen Jerusalem kommen. Aber etwas Wunderbares, der Hebräerbrief bescheinigt uns, dass wir durch den Glauben an Christus bereits dort angekommen sind. In Hebräer 12, die Verse 22 bis 24, heißt es: Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Das heißt nichts anderes, wir sind schon bereits angekommen, und zwar, weil Christus unser Stellvertreter ist, der uns dort vor Gott vertritt. Paulus sagt dazu in Epheser 2,3: Er hat uns mit Christus auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus. Ihr Lieben, hier liegt die Betonung in Christus. Doch jeder von uns weiß auch, wir sind noch nicht wirklich da. Also leiblich und persönlich. Und deswegen hören wir nochmal auf ein Wort des Apostel Paulus, welches er an die Philippa schreibt, im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 20 bis 21. Da schreibt er: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Das bedeutet doch nichts anderes, als dass wir warten auf die Erlösung unseres Leibes. Und dieser besteht in der Auferstehung Jesu, und hat seinen Platz erst nach dem Tod oder bei der Entrückung, wenn unser Herr wiederkommt. Je nachdem. Und deswegen können wir eben auch schon heute von unserem Bürgerrecht im Himmel sprechen. Dass wir fest haben, dass uns keiner nehmen kann. Abraham dagegen sah die Stadt, die endgültig bleibt im Himmel, nur von Ferne. Das heißt aber auch nicht, dass wir jetzt hier die Zeit vergeuden sollen. So nach dem Motto, bald bin ich im Himmel. Dieses Warten bedeutet nicht, dass wir gar nichts tun sollten. Wir dürfen in der uns geschenkten Zeit dem Herrn dienen. Da, wo er uns hingestellt hat, beruflich, im Dienst der Gemeinde, im Dienst für andere. Nämlich der Inhalt und der Zeitraum unserer Dienste werden von ihm alleine festgelegt. Und bei allem, was in dieser Welt an bösen Dingen passiert, und da haben wir in der letzten Zeit ja leider, muss man sagen, vieles Schlimmes gehört, haben wir eine wunderbare Perspektive. Was der Apostel Paulus so schön im Titusbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 14, wie folgt formuliert. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und züchtigt uns, dass wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christi, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken. Dabei wollen wir uns nicht den Gedanken hingeben, wir wären in unserem Wesen gut. Vergessen wir nicht, trotz unserer Gotteskindschaft sind wir alle von Natur aus sündige, gottlose und vergängliche Menschen. Ich will es auch mal so bezeichnen. Wir sind im Prinzip noch schlimmer dran als die Ungläubigen. Wir wissen von den Dingen aus der Schrift, wir wissen von den Dingen aus dem Evangelium. Aber wir merken, wir können es nicht halten. Und dann offenbart sich unsere ganze alte, schwache, sündige und gottlose Natur. Und dann wird uns doch die Gnade, die vom Evangelium herkommt, so lieblich. Dass uns der Vater im Himmel die Gerechtigkeit seines lieben Sohnes uns unvollfänglich zurechnet. Dass alles wohlgemacht ist vor ihm. Bei unserer Schwachheit und Sündhaftigkeit. Das kann durchaus aber auch schon mal bedeuten, dass Gott uns in seiner Gnade in seine Zucht nimmt. Und das heißt dann nichts anderes, als dass es uns dahin führt, der Sünde gegenüber auf Distanz wieder zu gehen. Damit wir mehr und mehr in unserem Glaubensleben wachsen, um dann in der ewigen Herrlichkeit, wenn wir dann beim Herrn sind, vollendet zu werden. Und diesen alten, natürlichen Leib los sind, diesen sündigen Leib, und dafür einen Auferstehungsleib bekommen, dem des Leibes des auferstandenen Herrn gleich ist. Wunderbar. Aber wir müssen auch wachsam sein und dürfen uns nicht den Illusionen hingeben, wir könnten die jetzige Welt, so wie sie jetzt ist, verbessern. Wie es leider einige Pastoren aus den USA lehren. Nach dem Motto, diese Welt muss erst besser werden, damit Herr Jesus Christus wiederkommt. Doch da steht nirgendwo so in der Schrift drin. Wie Sie da drauf kommen, zieht sich meine Erkenntnis. Doch für uns bedeutet es, soweit es uns möglich ist, können wir den ungläubigen Menschen das Evangelium verkündigen, damit sie noch zur Sündenerkenntnis kommen und Buße tun. Dass der Vater sich an diesen Menschen noch verherrlicht und sie zieht zu seinem Sohn. Aber die Welt retten können wir damit nicht, denn wir warten auf eine neue. Kommen wir langsam zum Schluss. Was können wir hier an dieser Stelle von dem, was wir gehört haben, von Abraham lernen? Nun, Abrahams Bedeutung liegt in seiner Erwählung durch den Herrn zum Stammvater Israels, des Gottesvolkes. Auf diese Erwählung antwortete er durch Gehorsam und Glauben und wurde damit zum Vorbild für uns alle. Dabei wurde er in ungewöhnlicher Weise auf die Probe gestellt und wurde so zum Freund Gottes und zum Vater derer, die im Glauben gehorsam sind. Und wie wir wissen, kannte Abraham das Gesetz zu dieser Zeit noch nicht. Und darum sieht der Apostel Paulus in Abrahams Berufung und Glaube den Beleg für die Heilsverkündigung auch an die Heiden. Denn im Glauben allein liegt die Gerechtigkeit vor Gott als das Existenzrecht des an Gott glaubenden Sünders. So hat es der Apostel Paulus den Römern in Kapitel 4 geschrieben. Und was sagt unser Herr Jesus selbst von Abraham im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 56? Abraham, euer Vater, ward froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Das bedeutet doch, ihr Lieben, Abraham sah auf Christus schon 2000 Jahre vor Christus, ohne dass er Jesus' Namen kannte. Und Abraham wusste, dass er in diesem Nachkommen gesegnet sein würde, also unter der Gnade Gottes stehen würde. Indem er den Verheißungen Gottes vertraute, sah er auf ihn. Und genauso, ihr Lieben, müssen auch wir das tun. Wie es Paulus den Galatern schreibt, in Galater 5,5, wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Wir haben das Erbe, die Gerechtigkeit und das ewige Leben noch nicht im Sinne eines sichtbaren Besitzes, aber eben durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus wird uns die Gerechtigkeit eben Jesu von unserem himmlischen Vater zugerechnet. Oder auch mit anderen Worten formuliert. Er, der Vater, schaut durch seinen Sohn auf uns. Lasst uns daher immer wieder uns von Christus her verstehen lernen. Und dann gilt auch uns das, was der Apostel Paulus in Galater 3,29 sagt. Seid ihr aber in Christus, so seid ihr ja Abraham Same und nach der Verheißung Erben. Auch wir warten wie Abraham auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister unser Schöpfergott ist. Darum wollen wir auch wir uns freuen heute an den Verheißungen, die Gott macht, unabhängig von dem, was wir erleben oder nicht erleben. Denn die Verheißungen Gottes sind ein Ja und ein Amen. Ich schließe mit einem Zitat von Martin Luther. Er schreibt Folgendes: Eben das ist die Herrlichkeit des Glaubens. Nicht wissen, wohin du gehst. Was du tust, du leidest. Alles, Gefühl und Verstand, können und wollen gefangen, geben und der bloßen Stimme Gottes folgen. Also mehr sie führen und treiben lassen, denn er selber treiben. Und so mag sichtbar sein, dass Abraham mit diesem Glaubensgehorsam das höchste Vorbild eines evangelischen Lebens gegeben hat, dass er alles hinter sich gelassen hat, allein dem Herrn gefolgt ist, das Wort Gottes allen vorgezogen, über alles geliebt hat, freiwillig ein Fremder und jede Stunde gefahren, auf Leben und Tod unterworfen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu für dein Wort heute Morgen über das Glaubensbeispiel des Abrahams, der dein Freund war und ist und in welchem Zustand er damals war und wo es auf nichts zu hoffen gab, hoffte er und vertraute er dir und deine Verheißungen, dein Wort, glaubte dran. Möge uns das auch allen weiterhelfen heute, dass auch wir dem nachtun, wie es Abraham tat, auch dann, wenn wir in schweren und unverständlichen und auch unlösbaren Situationen sind, dass wir alleine auf dich schauen, an dich glauben und damit auch dir unser Vertrauen aufsprechen. Dass du uns helfen wirst, dass du uns führen wirst und auch wenn das mit langem Warten zu tun ist, doch du wirst es tun und auch wir schon heute dürfen diesen Anteil haben an diesem himmlischen Bürgerrecht und wissen, dass wir eines Tages in dieses himmlische Jerusalem einziehen dürfen. Das ist uns fest zugesagt, es ist die Eigentumsurkunde, die wir haben dürfen. Und für dieses große, große, unfassbare Gnadengeschenk, o Herr, wollen wir dir von ganzem Herzen danken, dich loben und preisen und dir die Herrlichkeit, dir die Ehre geben. Amen.